Ich bin ganz ehrlich, meine Finanzierungen liefen bisher immer über Bankdarlehen, also wirklich ganz, ganz, ganz klassisch. Es gibt ja aber auch andere Möglichkeiten und eins davon sind Darlehen zwischen Ehegatten oder auch die Ehegattenschaukel. Das klingt erstmal nach Steuerrecht oder Spielplatz, je nachdem wie man sieht. Dahinter stecken aber sehr praxisnahe Gestaltungen, mit denen vermietende Ehepaare ihre Steuerlast spürbar senken können. Und das völlig legal, wenn man es eben sauber aufsetzt. Deshalb frage ich dazu mal Janina, wie solche Sachen in der Praxis wirklich funktionieren und aussehen. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, hört ihr natürlich diese Episode und fragt danach euren Steuerberater. Aber für die Einordnung würde ich sagen, starten wir jetzt rein. Also, los geht's. Hi Janina, schön, dass du dabei bist und ich denke, ich sage es einfach mal vorab. Wir sind jetzt keine Steuerberatung, wir ersetzen das auch nicht. Wir ersetzen kein individuelles Beratungsgespräch. Wir sprechen heute einfach praxisnah über zwei Gestaltungen, die immer wieder auftauchen, nämlich das Ehegattendarlehen und die berühmte Ehegattenschaukel. Hatten wir auch schon mal kurz angeschnitten.
Ganz genau. Alles, worüber wir jetzt sprechen, ist nur zu Informations- und Inspirationszwecken. Bitte unbedingt mit der eigenen Steuerberaterin oder dem eigenen Steuerberater prüfen, bevor ihr sowas umsetzt.
Super. Haben wir das auch vom Tisch und mal geklärt? Wie strukturiert man denn das Ganze? Starten wir vielleicht mal beim Ehegattendarlehen. Was ist das denn jetzt genau?
Die Grundidee ist eigentlich simpel. Ein Ehepartner kauft eine vermietete Immobilie und braucht dafür Geld. Normalerweise geht man zur Bank. Beim Ehegattendarlehen leiht aber der andere Ehegatte das Geld mit einem ganz normalen Darlehensvertrag, Zins, Laufzeit und Tilgung.
Also ganz einfach, nicht von der Bank, sondern Ehepartner als Kreditgeber.
Genau. Der Darlehensnehmer erzielt ja Mieteinkünfte. Die Zinsen, die er an den Ehepartner zahlt, sind bei ihm Werbungskosten und mindern seine steuerpflichtigen Einkünfte aus Vermietung. Der Darlehensgeber versteuert die Zinsen als Einkünfte aus Kapitalvermögen mit der Abgeltungssteuer.
So, aber wo ist jetzt der steuerliche Hebel?
Stell dir ein Ehepaar mit rund 180.000 Euro Einkommen vor. Da haben die einen Steuersatz um die 42%. Der eine Ehegatte kauft eine vermietete Immobilie, der andere gibt ein Darlehen über 300.000 Euro, natürlich fremdüblich mit 4% verzinst. Das sind 12.000 Euro Zinsen pro Jahr. Der eine Partner zahlt Zinsen und das sind Werbungskosten bei den Mieteinkünften. Bei einem Steuersatz von rund 42% bedeutet das eine Steuerersparnis von etwa 5.000 Euro jährlich. Der andere Partner muss die 12.000 Euro Zinsen zwar versteuern, aber eben nur mit Abgeltungssteuer. Inklusive Solidaritätszuschlag sind das etwa 3.200 Euro Steuer. Unterm Strich bleibt damit eine Differenz von rund 1.800 Euro pro Jahr, die nicht an die Bank geht, sondern als steuerlicher Vorteil in der Familie bleibt. Und genau das ist der Charme des Ehegattendarlehens.
Das heißt, hoher Abzug auf der einen Seite, niedrigere Besteuerung auf der anderen. Jetzt kommt aber, glaube ich, der Teil, wo das Finanzamt mal ganz genau hinschaut.
Entscheidend ist, dass das Ehegattendarlehen so aufgesetzt und gelebt wird wie ein ganz normales Bankdarlehen. Es braucht unbedingt einen schriftlichen Vertrag, in dem Zins, Laufzeit, Tilgung und mögliche Sicherheiten klar geregelt sind. Und der Vertrag muss vor der Auszahlung des Darlehens und idealerweise vor dem Immobilienkauf abgeschlossen werden. Der Zinssatz muss fremdüblich sein, also sich an realistischen Bankangeboten orientieren. Fantasiekonstruktionen ohne echte Tilgung oder mit völlig überzogenen Zinsen funktionieren steuerlich nicht. Genauso wichtig ist, dass der Vertrag auch tatsächlich umgesetzt wird. Zinsen müssen regelmäßig gezahlt werden, Tilgungen wie vereinbart erfolgen, so wie man es bei einer Bank auch erwarten würde. Kritisch wird es außerdem dann, wenn der Darlehensnehmer ohne den Partner gar keine Finanzierung bekommen hätte. In solchen Fällen kann das Finanzamt die Gestaltung kippen und die günstige Abgeltungssteuer fällt weg. Dann greift wieder der persönliche Steuersatz.
Dann ist der zweite Klassiker ja die Ehegattenschaukel. Das klingt nach Spielplatz, ist aber Steuerrecht.
Ja, der Begriff klingt zwar ähnlich, aber inhaltlich sind das zwei komplett unterschiedliche Gestaltungen. Die Ehegattenschaukel hat auch nichts mit der Güterstandsschaukel zu tun. Während es bei der Güterstandsschaukel um Schenkungssteuer und Vermögensverschiebungen geht, dreht sich die Ehegattenschaukel ausschließlich um Einkommensteuer und Abschreibung bei vermieteten Immobilien. Und Die Grundidee ist recht einfach. Eine Immobilie, die schon lange vermietet ist und steuerlich weitgehend abgeschrieben wurde, wird nach Ablauf der 10-jährigen Spekulationsfrist von einem Ehegatten an den anderen verkauft. Für den veräußernden Ehegatten ist dieser Verkauf nach mehr als 10 Jahren steuerfrei und der erwerbende Ehepartner kann die Immobilie zum aktuellen Verkehrswert neu abschreiben. Genau darin liegt der steuerliche Hebel dieser Gestaltung.
Steuerfrei, weil eben über 10 Jahre gehalten aktuell.
Genau. Für einen ist der Verkauf steuerfrei und der andere kann auf Basis des aktuellen Marktwertes dann nochmal neu abschreiben. Also im Prinzip ein Abschreibungs-Step-up.
Gut, auch da brauche ich jetzt einfach mal ein Beispiel.
Klar, da können wir auf die Schnelle eines konstruieren. Nehmen wir mal einen Ehepartner, der vor vielen Jahren eine Wohnung für 280.000 Euro gekauft hat. Davon waren 80% dem Gebäude zuzuordnen, also konnten 224.000 Euro abgeschrieben werden. Die Wohnung ist seit über 10 Jahren vermietet, die Spekulationsfrist ist also abgelaufen. Heute ist das Objekt vielleicht 560.000 Euro wert und die Ehepartner verkaufen es untereinander. Die Wertsteigerung hat sich zwar verdoppelt, aber vollständig der Gewinn ist beim Verkauf steuerfrei, weil der Verkauf eben nach mehr als 10 Jahren erfolgt. Für den kaufenden Ehegatten beginnt die Rechnung nun neu. Die Anschaffungskosten liegen bei 660.000 Euro. Davon entfallen wieder 80% auf das Gebäude, also 448.000 Euro. Diese kann er mit 2% pro Jahr abschreiben. Vor der Ehegattenschaukel lag die Abschreibung nur bei rund 4.480 Euro jährlich. Der steuerlich relevante Aufwand hat sich also verdoppelt. Bei einem Steuersatz von etwa 42% bedeutet das eine laufende Steuerersparnis von rund 1.882 Euro pro Jahr. Die Immobilie bleibt dabei vollständig in der Familie und für den Mieter ändert sich in der Regel überhaupt nichts.
Ich nehme an, hier gilt auch mal wieder fremdüblich oder gar nicht.
Da gibt es ein paar Punkte, die du auf dem Zettel haben musst. Zunächst ganz banal, aber extrem wichtig. Ohne Notar geht nichts. Immobilienübertragungen sind in Deutschland nur mit notariell beurkundetem Kaufvertrag möglich. Das ist keine Schikane, sondern sorgt dafür, dass der Vorgang rechtlich sauber dokumentiert ist. Und das hilft später auch gegenüber dem Finanzamt. Mindestens genauso wichtig ist der Kaufpreis. Der sollte sich am realistischen Verkehrswert orientieren. In der Praxis ist ein unabhängiges Wertgutachten oft Gold wert. Gerade dann, wenn Jahre später mal Fragen kommen oder der Vorgang genauer geprüft wird. Dann ein Punkt, der gerne unterschätzt wird, die Aufteilung zwischen Grund und Boden und Gebäude. Abschreibungsfähig ist ausschließlich das Gebäude. Wer hier zu kreativ wird, riskiert Ärger. Eine gute Nachricht gibt es allerdings auch. Grunderwerbsteuer fällt zwischen Ehegatten grundsätzlich nicht an. Selbst dann nicht, wenn die Immobilie entgeltlich und zum vollen Verkehrswert verkauft wird. Vorsicht ist hingegen beim Thema Schenkungssteuer geboten. Liegt der Kaufpreis deutlich über oder unter dem Marktwert, kann das Finanzamt eine teilweise Schenkung unterstellen. Zwar gibt es zwischen Ehegatten hohe Freibeträge, aber auch die sind nicht unbegrenzt. Und dann gibt es noch das Thema, das niemand gerne anspricht, das man aber unbedingt mitdenken sollte, Scheidung. Nach einer Ehegattenschaukel gehört die Immobilie zivilrechtlich demjenigen Ehegatten, der sie gekauft hat. Bestehende Bankdarlehen oder andere Verbindlichkeiten laufen unverändert weiter. Wenn man solche Gestaltungen nicht ganzheitlich denkt, kann das im Trennungsfall zu unschönen und teuren Auseinandersetzungen führen.
Jetzt hast du auch mal gesagt, man kann auch beides kombinieren.
Das ist die Königsdisziplin. Erst die Immobilie im Rahmen der Ehegattenschaukel übertragen, dann einen Teil des Kaufpreises über ein Ehegattendarlehen finanzieren. Dann hat man mehr Abschreibung, die Zinsen bleiben in der Familie und du hast einen doppelten Steuereffekt.
So, jetzt aber mal, wann lohnt sich denn das Ganze oder für wen lohnt sich das?
Kurz gesagt, gut verdienende Ehepaare mit vorhandenen oder älteren Vermietungsimmobilien und freier Liquidität in der Familie. Das sind keine exotischen Modelle, sondern echte Praxis. Aber eben nichts für mal schnell eben.
Vielen Dank, Janina. Auch danke für die Einschätzung. Und alle, die das vorhaben, sprecht mal mit eurem Steuerberater oder Steuerberaterin, was da wirklich für euch möglich ist und an was ihr denken müsst, damit das bei euch auch wirklich funktioniert und durchgeht. Dann kommen wir auch schon zu den Urbio Takeaways. Also, beim Ehegattendarlehen, da bleiben die Zinsen eben in der Familie. Also wenn ein Ehepartner eine vermietete Immobilie finanziert, kann das Darlehen auch vom anderen Ehegatten kommen. Natürlich fremdüblich, das heißt mit Vertrag, mit Zins und mit Tilgung. Der große Hebel ist aber der Zinsabzug beim Vermieter zum persönlichen hohen Steuersatz und die Zinsbesteuerung beim Darlehensgeber eben nur mit der Abgeltungssteuer aktuell. Der Steuervorteil, der entsteht durch den Steuersatzspread. Also der Vorteil kommt jetzt nicht aus Tricks, sondern eben aus der Differenz zwischen Einkommensteuer und Abgeltungssteuer. Und gerade bei hohen Einkommen kann das auch mal vierstellige Beträge pro Jahr ergeben. Fremdüblichkeit ist aber kein Nice-to-have, sondern Pflicht. Das heißt, ohne schriftlichen Vertrag, marktüblichen Zinssatz und tatsächliche Zahlung gibt es wirklich Probleme mit dem Finanzamt und die will ja keiner haben. Ehegattenschaukel heißt dagegen verkaufen, ohne eben wirklich zu verkaufen. Das heißt, nach Ablauf der 10-jährigen Spekulationsfrist kann eine vermietete Immobilie steuerfrei an den Ehepartner verkauft werden. Das Ergebnis, die Immobilie bleibt in der Familie, die Abschreibung startet neu, eben auf Basis des aktuellen Marktwerts. Das Schöne ist da natürlich, neue Abschreibungen und auch bei einem entgeltlichen Verkauf zum Verkehrswert fällt zwischen Ehegatten keine Grunderwerbsteuer an. Das ist auch ein oft unterschätzter Vorteil. Die Kombi kann man natürlich auch noch machen. Das ist wirklich dann die Königsdisziplin. Wenn dich das interessiert, sprich mal mit deinem Steuerberater oder deiner Steuerberaterin, was du da für Möglichkeiten hast. Das Modell kann dann nämlich wirklich für viele interessant sein und vielleicht auch mal ein Augenöffner, was noch so möglich ist in der Gestaltung. Das war's jetzt aber für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut, bis bald. Ciao.